So, herzlich willkommen zum Podcast Sportseele. Schön, dass ihr da seid. Heute ist mein Gast Thomas Huber. Er ist deutscher Extremkletterer, hat zahllose Erfolge mit Erst- und Zweitsteigungen rund um die Welt gehabt und ja, ist auch Teil des berühmten Duos Huberbuam mit seinem Bruder Alexander. Erstmal Thomas, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Servus. Und ihr merkt schon von der Sprache her, ich komme nicht aus der Gegend wie du, Tim, sondern ich komme aus Berchtesgaden. Und das ist ein wunderbarer Ort, da lebe ich mit meiner Familie und ja, und genieße das Leben als Bergsteiger. Und da hört man schon mal, ich genieße das Leben, weil ich kann mir keinen besseren Beruf nicht vorstellen, Bergsteiger zu sein. Also das ist einfach nur noch der Wahnsinn. So schön, so eine unfassbare Freiheit, was ich genießen darf.
Schön, ja. Damit habe ich keine Probleme. Ich verstehe dich super mit dem Mitteldeutsch und dem Bayerisch. Das kriegen wir hin. Ich glaube, die Zuschauer auch. Und es freut mich, dich zu sehen. Ich sehe auch bei dir im Hintergrund dann auch ein Bild vom Berg oder was ist das?
Ja, das ist im Hintergrund, sieht man so ein bisschen so mein Leben. Also alles, was mein Leben bewegt, beschäftigt hat, hängt da in dieser Wand. Wir befinden uns auch unmittelbar in meinem persönlichen Wohnzimmer, wo ich auch trainiere. Also praktisch meine kleine Boulder-Gym habe ich mir gebaut. Und da hinten, das ist wirklich so meine wichtigste repräsentative Wand. Hängen natürlich Bilder von meiner Familie, von meinem Papa, der mich weitergebracht hat als Bergsteiger. Und aber hier in dieser Ecke, da sieht man auch meine Freunde, die ihr Leben am Berg gelassen haben. Und da kann man sich dann auch gleich mal die Frage stellen, ja, warum macht man das freiwillig, dass man dorthin geht, wo man umkommen kann? Wenn man jetzt halt auch Bilder hier sieht wie Dean Potter und David Lama, sind ja alles Spitzenbergsteiger gewesen und dennoch haben sie mal einen klitzekleinen Fehler gemacht. Aber wenn ich mit dem Bergsteigen aufhören würde, würde auch ihre Stimmen verstummen und es ist auch gleichzeitig das Erbe. Und ja, wir spüren das Leben unfassbar intensiv an dieser Messerschneide und vielleicht kitzelst du mir die Antworten heute heraus auf die Frage, warum man es tut?
Das machen wir da. Zu den Motiven kommen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht noch mal zu dir persönlich, Thomas, damit die Zuschauer vielleicht auch noch ein bisschen besser persönlich auch kennenlernen. Erzähle gerne mal deine Lebensstationen, die dir auch wichtig sind, damit man auch genau weiß, wer der Mensch hinter dem Gesamten ist.
Ja, ursprünglich aus dem Chiemgau, am 18.11.66 an einem grauen Novembertag in Palling in einem kleinen Dorfkrankenhaus geboren und ja, aufgewachsen in einem Bauerndorf. 2 Jahre später kam mein Bruder Alexander auf die Welt, paar Jahre später dann unsere Schwester Karina und so sind wir wohlbehütet in Palling aufgewachsen und die Sehnsucht der Berge war permanent in uns. Also unser Papa, leidenschaftlicher Bergsteiger, muss ich voraussetzen und er hat uns halt dann mitgenommen in die Berge. Anfangs, ehrlich gesagt, ein bisschen widerwillig, weil jeder als Kind findet man Wandern oder Berggehen eigentlich ziemlich uncool. Es ist nur anstrengend. Aber irgendwann, als wir dann da oben gestanden sind, auf verschiedenen Bergen, haben wir dann schon gespürt, diese Sehnsucht nach draußen. Und es war praktisch ein Spielplatz unserer, ja, wo wir unsere kindliche Neugier ausleben konnten. Hier durften wir Entdecker spielen. Wir wollten wissen, was hinter diesem Grat, hinter diesen Bergen sich befindet. Und so sind wir mit dem Vater losgezogen, später dann als Seilschaft. Dann sind wir auf die Schule gegangen, haben also ins Gymnasium, vielleicht auch genau deswegen, wenn man lange in die Schule geht, dass man viel Ferien hat, viel Zeit zum Klettern hat. Dann haben wir studiert, wenn wir arbeiten, wollten wir nicht, weil wir wollten viel klettern. Und ich selber habe dann mein Studium abgebrochen. Alexander hat es fertig gemacht. Wir haben uns dann letztendlich entschieden, irgendwann Profibergsteiger zu werden. Also wir haben uns da beim Klettern so einen Namen gemacht, und über Vorträge und Sponsoren haben wir dann festgestellt, wir können nachhaltig sogar ja, vom Klettern leben. Dann bin ich ziemlich schnell Familienvater geworden. Elias, unser erster Sohn, kam auf die Welt, und nachdem drei Kinder irgendwann die Welt erblickten, dann kam noch Amadeus dazu und eine Tochter Philomea. Dann haben wir uns auch entschlossen zu heiraten, und seitdem lebe ich hier in Berchtesgaden, und es ist alles wunderbar. Und ich stehe viel auf der Bühne, bin hin und wieder mit Alexander unterwegs in den Bergen, aber manchmal macht Alexander ebenso. Jeder ist ein Individuum, und wir sind zwar ein Team, und doch sind wir beides ganz unterschiedliche Charaktere. Und was einer ganz wichtig ist in meinem Leben: ich spiele noch seit 20 Jahren in einer Rockband, Plastic Surgery Disaster, weil für mich das Leben als Bergsteiger ist der pure Rock'n'Roll, und das lebe ich nicht nur als Vortragender auf der Bühne in den Bergen, sondern tatsächlich in der Musik. Und in dieser Musik manifestiere ich mein ganzes Leben, das sehr wildes Vollgas ist. Und wenn ich was tue, dann tue ich es zu 100%. Und wenn ich mal nichts tue, liege ich ganz gemütlich auf der Couch. Und das ist, ich bin nicht derjenige, der permanent immer was machen muss, weil man kann nicht immer Vollgas geben. Aber das ist Rock'n'Roll. Im richtigen Moment ausschlafen, diese Energie besser regenerieren, aber dann Vollgas geben. Volume 10.
Schön, schön. Erstmal danke fürs Teilen deiner Geschichte. Das hat mich schon sehr mitgenommen und fand toll auch, wie du es erzählt hast und die Hintergründe. Was mir direkt eingefallen ist, ich hab mich natürlich auch vorbereitet hier auf unser Interview und habe ein Zitat gelesen. Ich lese es einfach mal vor, was ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, so das Ende, was du eben gesagt hast. Und zwar: Ich bin eine brutale Maschine. Wenn ich losgehe, dann gehe ich. Was hat es damit auf sich? Erzähl mal.
Es hat sich immer herausgestellt, also konditionell war ich nie so der Wahnsinnsburner in unserer Region. Aber wo ich meine Stärken gefunden habe, das war immer auf der Expedition. Und ich konnte immer die schwersten Rucksäcke tragen. Ich war in der Höhe immer, da ist mir keiner nachgekommen, da war ich wahnsinnig schnell. Und ich kann einfach sagen, ich kann mich, vielleicht ist es auch diese Motivation, diese Berge zu besteigen, weil mich die so faszinieren, dass ich da wirklich zu einer, über meine Grenzen hinausgehen kann. Und dieser Satz ist, kann man zweierlei Hinsicht, den kann man auch aufschlüsseln. Erstens mal bin ich beim Höhenbergsteigen oder in den großen Wänden, also ich tue nicht Höhenbergsteigen an den 8000er, sondern mich interessieren ja die Wände, die steilen Wände, meistens an den 7000ern. Und ich bin irrsinnig leistungsstark. Und wenn ich gehe, dann marschiere ich auch. Aber bei mir, da kommt die zweite Interpretation, ist im Basislager, da bin ich dann ganz bei mir und versuche mich auf diesen Moment voll zu konzentrieren, wie es sein wird, wenn ich gehe. Und wenn ich dann irgendwo dieses positive Gefühl habe, dass es jetzt gut ist zu gehen, dann hinterfrage ich nicht mehr, sondern dann marschiere ich.
Gut zusammengefasst,
Und
ja.
wenn ich irgendwie nur im Ansatz ein schlechtes Gefühl habe, dann werde ich nicht gehen. Weil das Leben ist einfach zu schön. Ich sag's mal ganz, ganz, wie man so sagt, zu geil einfach, zu irre, dass man es einfach leichtfertig irgendwo hinwirft und sagt, des Erfolges wegen setze ich auch mein Leben aufs Spiel. Und das ist das, was ich nicht tue. Und frei nach dem Motto auch, was mir mein Freund Ismail gesagt hat, das möchte ich, das ist ein Pakistani, und er hat so ein wunderbares Englisch, dieses simple Englisch. Der hat zu mir immer gesagt: Thomas, This is no problem if you not summit, because mountains not running away. They always sit here. Also,
Right,
das sagt eigentlich alles. Also die Berge laufen nicht davon, kein Projekt läuft davon, nur das Leben ist einzigartig.
schön.
Und zwar einzig genau im Wort. Wenn du es verspielst, dann gibt es auch diese Berge nicht mehr.
Du hast schon einen Aspekt auch erwähnt, so dieser mentale Aspekt auch beim Klettersport. Natürlich erfordert der Klettersport ja auch einfach fassbare körperliche Anstrengungen, aber diese mentale Stärke ist auch super wichtig und das hast du ja auch gerade erwähnt. Wie gehst du denn generell mit mentalen Herausforderungen um, also insbesondere vielleicht auch in so Risikosituationen?
In einer gefährlichen Situation ist man sehr, sehr klar. Und wenn du jetzt glaubst, du hättest hier ein Gefühl von Angst, das darf eigentlich gar nicht mal so weit kommen. Weil wenn du das Gefühl dieser fast lähmenden Angst bekommen würdest, bist du eigentlich schon zu weit gegangen. Und dadurch ist die Angst eigentlich ein sehr, sehr guter Begleiter, wenn nur latent dieses Gefühl irgendwann so kommt. Also ich sehe es eher mir anders. Ich interpretiere es immer anders. Also, dass man merkt, hoppala, da stimmt irgendwas nicht. Da muss man einfach klare Entscheidungen setzen. Und das können wir. Dann gibt es ein Gespräch mit dem Partner, wie er das einschätzt, und dann wählen wir immer den Weg zurück ins Leben und nicht nach vorne zum Erfolg.
Ja. Bedeutet das Erfolg für dich in dem Sinne, dass du, also du hast ja gerade eben gesagt, der Erfolg ist eher das, wenn du diese Richtung gehst, ich beende das jetzt, aber du hast ja eben gesagt, ah, ich entscheide mich für das Leben, ist aber nicht das eher dann auch der Erfolg, dass du dich für das Leben im Prinzip entscheidest?
Der Erfolg, den wo ich eigentlich habe, ist, dass ich überhaupt Entdecker sein darf, dass ich losziehen darf auf eine Expedition. Also Expedition heißt ja nicht, ich fahre irgendwo hin und versuche einen Gipfel zu besteigen. Für mich beginnt Expedition schon in der Auseinandersetzung mit dem Partner zu Hause, und da gehen wir hin und diese Linie ist geil, und dann bereitest du dich vor und dann baust du an deinem Equipment, schraubst noch rum, um das noch zu optimieren. Dann gehst du auf den Flughafen, trinkst dein letzte halbe Bier in Bayern, isst der Weißwurst. Dann fliegst du. Das ist schon Erfolg. Das ist so genial. Also wir setzen die Segel wie Christoph Kolumbus und gehen zu einer Welt, die vor uns noch keiner betreten hat. Weil da, wo wir hingehen, wir gehen immer zu Wänden, wo noch kein Mensch war. Das sind noch so die letzten weißen Dots, Punkte auf unserem Planeten Erde. Diese Wände. Das ist ein, und dort musst du die Sprache der Berge verstehen, und nur derjenige, der diese Sprache der steilsten, schwierigsten Wände versteht, der kann da auch überleben. Und Erfolg ist dann genau dann generiert, wenn du wieder zurück bist in der Heimat. Das ist erfolgreich. Mit oder ohne Gipfel.
Das meine ich, ja.
Ja.
Schön. Ja, das ist echt spannend auch zu sehen. Auch da sind wir auch schon bei den Motiven, die du erwähnt hast. Einfach diese Art von Abenteuer- und Risikosportart, wo du hast es auch mal gesagt, so diese absolute Grenze zwischen Leben und Tod einfach als Motiv da ist. Brauchst du das? Dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt hier an der Grenze zwischen Leben und Tod. Ist das die größte Motivation für dich oder was gibt es da noch?
Na, ich glaube, das schwingt einfach nur mit. Das ist schon immer Teil von meiner Welt gewesen, und ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und wenn ich in den Bergen bin, dann sehe ich eher die Schönheit, oder da spüre ich mehr die Schönheit der Berge und diese unfassbare Stille und das Zusammensein mit dem Partner in dieser archaischen Welt, Also alles, was jetzt dich belastet in der hiesigen Welt, in diesem ganzen sozialen Gefüge, wo wir leben, das hat da oben keine Wichtigkeit mehr. Da bist du in einer komplett anderen Welt und es ist so intensiv und so schön. Und ich spüre das nicht. Ich gehe nicht deswegen dahin, an der Messerschneide zu sein. Wobei vielleicht im Innersten ist es schon so eine Triebfeder. Deswegen sind auch meine Freunde, die jetzt nicht mehr da sind, diesen Weg gegangen und gehe ihn auch. Aber das tun wir nicht deswegen, sondern es ist Teil von dieser Geschichte. Eigentlich sind wir alles Künstler. Es sind Suchende nach der perfekten Linie. Und wir kreieren Naturkunst. Und durch unsere Erfahrung, durch unser ganzes Können sehen wir dann am Berg eine Linie, die sonst keiner sieht. Die siehst auch du nicht. Die kannst du gar nicht sehen, weil es einfach unvorstellbar ist. Und durch meine ganze Erfahrung ist da vor dir der Picasso oder sowas. So diese Linien da so. Da sagst du dann, boah, das ist so geil, so wahnsinnig. Und für das brennst du, für das gehst du dahin und für das gehst du dann auch indirekt auch das Risiko ein. Ja. Aber wir sind keine Adrenalin-Junkies. Ich gehe jetzt nicht mich zum Bungee-Jumpen und springe dann 200 Meter kopfüber runter, weil ich jetzt den Kick brauche. Wenn dann mache ich es, weil es mich interessiert, aber ich brauche den Kick nicht.
Es ist irgendwo, glaube ich, was ich jetzt raushöre, die Schönheit der Welt, einfach der Natur, dieses Naturerleben und vor allem diese Stille des Moments zu genießen, diesen nicht diesen Flow, sondern einfach zu spüren, diese
Die
Verbundenheit mit der Welt.
Unfassbarkeit dieser unglaublichen Natur. Und jetzt kommt noch was dazu, und es sind die Menschen drumherum und über dieses Bergsteigen durfte ich auch, das ist auch eine Hauptmotivation, warum ich wirklich sage, also mein Leben ist erfolgreich und ich bin beseelt mit Glück, weil ich so viele Freunde habe, verstreut auf der ganzen Welt und ich habe alle Kulturen kennenlernen dürfen. Ich habe Freunde aller Konfessionen und Hautfarben und da, für mich gibt es da überhaupt keine Unterschiede mehr, was? Also für mich gibt es einfach nur, für mich ist jeder Mensch gleich und deswegen bin ich da manchmal so verwundert, dass in der heutigen Zeit, in dieser Gesellschaft, verbal über Gleichheit gekämpft wird und vergisst eigentlich diese Gleichheit und sollte eigentlich viel mehr im Herzen passieren und nicht über den verbalen Ausdruck. Und ich habe es immer so ganz, ich sage das immer sehr direkt, auch auf meinen Vorträgen übrigens, das traue ich mir, dass es eigentlich nur zwei Sorten Menschen gibt, die wo ich kennengelernt habe auf der ganzen Welt. Und zwar, es sind Menschen oder es sind Arschlöcher. Und ich unterhalte mich halt einfach am liebsten nur mit Menschen.
Das ist schön. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wenn ich mal so von meinen Erfahrungen erzählen darf. Ich war tatsächlich vor 3 Wochen auch im Allgäu. Durfte da auch schöne Touren machen. Nicht so die Touren, die du natürlich unternimmst, und auch keine Klettertouren, sondern einfach Wandertouren. Leider hat es geregnet 3 Tage lang, aber trotzdem so diese Umgebung mit den Bergen. Du kommst einfach wieder irgendwo in die Klarheit, im Denken. Und ich spüre einfach auch diese Verbundenheit mit der Natur. Und ich glaube, wir Menschen sind da auch veranlagt, einfach diese Verbundenheit mit der Natur auch aus früheren Zeiten zu spüren. Und es bringt uns einfach, wie schon gesagt, so viel Klarheit auch, in unserem Leben und unserem Denken. Und das ist für
Ja,
mich,
man spürt die Erde wieder. Und
genau.
das ist das Entscheidende. Also man hat wieder Bodenhaftung. Also man spürt Mutter Erde. Und wir haben uns durch unsere ganzen Glaubenssätze, in denen wir auch bestehen und leben können, haben wir uns eine Veranda gebaut und haben schon lange die Bodenhaftung verloren. Und deswegen finde ich das auch immer so unglaublich erfrischend und schön, diese Bergvölker kennenzulernen, weil die noch in ihrer Einfachheit leben. Und da merkt man, man braucht nicht so viel, um wirklich glücklich zu sein. Und man braucht nicht jeden Tag das Schnitzel auf dem Teller haben. Nein, das muss man nicht. Sondern es geht um viel andere Sachen, um Glück zu generieren.
Absolut. Und für
Und da
mich ist
müsste man viel mehr zusammenhelfen, viel mehr teilen, viel mehr teilhaben lassen auch an unserem Wohlstand. Und wenn wir der Welt teilhaben lassen an unserem Wohlstand, an dem, was wir haben, dann wird es diese ganzen Probleme, die wir gerade im Moment haben, mit diesen ganzen Flüchtlingsströmen überhaupt nicht so haben.
Ich finde es toll, dass wir so direkt. Ich meine, wir sehen uns auch zum ersten Mal, Thomas, und wir sprechen hier über so philosophische Themen. Und deswegen finde ich es auch so toll, auch mit Menschen wie mit dir auch zu sprechen, die einfach diesen Hintergrund auch, diesen lebensphilosophischen Hintergrund haben. Und dass es einfach auf diesem Weg von diesem Podcast so funktioniert heutzutage. Und da kann man super Mehrwert auch kreieren. Und ich freue mich sehr, dass ich dich heute da dabei habe und dass wir über das Thema sprechen. Und ja,
Ja, für
genau.
mich ist es halt einfach total wichtig. Ich habe mir selber einmal die Frage gestellt, was tue ich? Ich bin Bergsteiger und eigentlich ist es totaler Ego-Trip gegenüber der Familie und so. Und dennoch hat das Bergsteigen, wenn ich in dieser Welt bin, dann nehme ich so vieles mit und das möchte ich auch mit den Menschen teilen. Was ich da erfahren habe, was ich lernen durfte, weil ich finde immer, wenn man zuhört, lernt man so viel. Ich habe so viel zugehört. Ich höre auch bei den Bergvölkern zu und versuche wirklich für mich rauszufiltern, was für mich wichtig ist. Und das bringe ich dann auf die Bühne und erzähle es wiederum den Zuschauern und die nehmen das auch wieder mit und erzählen es wieder. Und so können wir vielleicht ein Stück weit eine bessere Welt generieren, die
Schön.
nicht nur geprägt ist von dass es immer mehr und mehr und mehr werden muss, sondern dass man einfach mehr glücklich werden könnte mit etwas weniger und mit mehr Bescheidenheit.
Schön gesagt. Was mir direkt aber da in den Kopf kommt, Thomas, Speedklettern machst du auch. Ist es nicht dann genau konträr zu dem, was du eigentlich gerade gesagt hast, dass es immer nur um schneller, 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 höher, schneller, weiter geht. Ich will diese schnellere Route klettern als der andere. Ich will besser sein. Ist es nicht konträr zu dem, was du dann eben gesagt hast?
Nein, überhaupt nicht, weil im Speedklettern ist auch eine unfassbare Stille und von außen betrachtet, wenn du das, was wir tun, einfach nur von außen siehst und dann sage ich einfach, sehe ich nur plakativ zwei Spinner, die versuchen, einen Rekord zu knacken und dann kommt der nächste und er reißt wieder etwas. Aber was da drinnen passiert mit dir als Team, um überhaupt so weit zu kommen, so schnell zu klettern, musst du dich wochenlang vorbereiten. Und dann gehst du eigentlich eine andere Route, die von außen sichtbar gar nicht mal darstellbar ist. Du bist da so in einem Vakuum drinnen. Da ist jeder Handgriff, das ist eine Choreografie, so wie ein Turner, wie ein Leichtathlet, wenn er über eine Hochsprung, beim Hochsprung über diese Latte springt. Da steckt so viel Arbeit dahinter, dass er überhaupt das mal vermag, diese Sekunde abzurufen. Und deswegen ist dieses Speedklettern nur ein Beispiel dafür, um sich von dieser Welt für einen kurzen Moment zu entkoppeln, wo eine komplett andere Welt existiert.
Also du bist wirklich in diesem Moment präsent.
In einer komplett anderen Welt.
Okay. Und es geht nicht beim Speedklettern um dieses Ziel im Kopf zu haben, ich will jetzt diese Zeit am schnellsten erreicht haben oder ich will zuerst
Doch,
an diesem Gipfel
wenn
sein.
ich beim Speedklettern, wenn ich beim Speedklettern unterwegs bin, dann habe ich einfach eine Latte beim Hochsprung, Stabhochsprung, scheißegal, wie man das jetzt, die liegt jetzt da bei 6,30 Meter und Und jetzt hat, möchte ich einfach, jetzt lege ich meine Latte auf 6,40 Meter. Und da arbeite ich dran hin, bis ich das habe. Und wenn ich das habe, dann habe ich den Gipfel erreicht. Oder vielleicht schaffe ich es auch nicht. Aber dann habe ich zumindest überlebt. Und es ist genau dasselbe wie mit Frisolo. Das ist genau dasselbe wie beim Bass. Das ist genau dasselbe in einer extremen Wand im Himalaya.
Ja, das ist spannend, weil Bouldern ist jetzt auch aufgekommen, so als Trendsportart. Und viele sind ja durch das Bouldern so in diesen Klettersport dann auch reingekommen. Ich persönlich auch. Und ich finde es spannend, dass du halt immer diese verschiedenen Routen hast und die dann ausruhen kannst, okay, den Weg gehe ich jetzt. Aber ich erwische mich auch oft mit diesem zweiteiligen Gedanken, dass ich, okay, von der Route stehe und mir erstmal 15 Minuten überlege, okay, wie klettere ich die Route so am besten? Ist dann, oder die andere Möglichkeit
Ja,
auch nutze, ja, ich sehe jetzt die Route und klettere einfach los. So.
Bouldern ist ja sowieso, es ist, sprießen die Boulder Hallen aus dem Boden in den Städten wie Schwammerl nach einem warmen Herbstregen oder so. Das ist, ich meine, es ist die Trendsportart schlechthin und es ist auch schön und viele entdecken dort diese Bewegung der vertikalen für sich das erste Mal und neu und viele werden relativ schnell gut und was aber all den Boulderern aus den Hallen dann doch noch fehlt, das ist das Verständnis der Natur und das ist der nächste Schritt. Also teilweise ist das Niveau dann schon so hoch und sie wollen dann klettern und verstehen eigentlich gar nicht, wo kommt das Klettern her. Und ich würde mir wünschen, dass alle begeisterten Boulderer auch dann offen sind, dann nicht nur Naturnutzer zu sein, sondern auch Naturversteher zu sein und auch den Kletterern, den Bergsteigern auch zuzuhören, was es heißt, draußen unterwegs zu sein. Und nur so, ich glaube, nur mit dem Zuhören begründet sich auch die Evolution des Bergsteigens und des Kletterns. Nur derjenige, der zugehört hat und derjenige, der jetzt halt nur aus der Halle kommt und meint, er könnte jetzt da alles reißen, der wird dann ziemlich schnell mal sich blutige Knie holen.
Spannend, ja. Und da sieht man so diesen Aspekt, den ich auch erleben durfte, selbst so diese Welt des Boulderns und Welt des Kletterns mit der Natur im Zusammenhang. Und eine Frage habe ich mir auch aufgeschrieben. Du hast jetzt sehr, sehr viel auch vom im Moment erleben gesprochen. Ist jetzt vielleicht so eine falsche Frage? Ich stelle sie aber trotzdem, weil ich gespannt bin auf deine Antwort. In welchem Moment hast du denn die größte Freiheit in deinem Leben gespürt? Kann man das auf einen Moment vielleicht reduzieren? Oder wie ist es?
Die größte Freiheit spürt man letztendlich immer dann, wenn man für eine Sache unglaublich lange hintrainiert hat und es springt der Knopf auf und es funktioniert und du machst es mit einer, und meistens ist dann so, du kletterst diese Route im Sportklettern oder auch im Alpinismus mit einer absoluten Leichtigkeit und man checkt eigentlich gar nicht, dass da merkt man oder eher so, man merkt eigentlich erst dann, dass der größte Stolperstein bist du selbst, um die höchste Performance abzuliefern und das Potenzial steckt alles in uns. Wir müssen nur den Schlüssel finden, die Tür aufzumachen und dann geht alles unfassbar einfach.
Schön. Ich gehe da nochmal ein bisschen tiefer rein, und zwar diese mentale Komponente auch, man selbst. Du hast jetzt gesagt, so diese Vorbereitung auf irgendein großes Event oder auf eine große Tour, die du hast, ist super wichtig. Wie sieht es denn genau aus bei dir, oder wie sah das früher vielleicht auch aus, oder wie ist es jetzt noch? Wie lange bereitest du dich auf eine Expedition vor? Was geschieht in dieser Vorbereitung? Hast du da vielleicht spezielle Techniken, mentale Techniken, die du schon mal vorbereitest oder anwendest? Oder wie kann ich mir die Vorbereitung generell vorstellen?
Also mentale Vorbereitung mache ich eigentlich fast überhaupt nicht.
Mhm.
Also wenn man jetzt sagt, also man sitzt dann da und meditiert oder man versucht, also nur im Vorfeld, wenn ich bei einer Sportkletterroute irgendwas mache, dann gehe ich in Gedanken die ganzen Klettermoves durch. Allein beim Hochgehen zum Berg, gerade im Moment habe ich auch wieder ein Projekt, das mich sehr fordert. Und dann alleine, wenn ich dann alleine hochgehe und dann mit der Rolle nochmal auscheck, dann gehe ich beim Hochgehen, gehe nochmal die ganzen Moves so durch. Und wenn ich dann einsteige, mache ich nochmal die Schlüsselstellen und dann jogge ich und dann sage ich so, und jetzt hab Spaß und jetzt gehe eine. Und dann, da gibt es auch kleine Rituale, dass ich meinen linken Schuh vorher anziehe und den rechten Schuh und lauter so Sachen. Das ist für mich, das sind einfach Rituale, die nehme ich dann so mit zu einem positiven Verlauf. Also so, dass du alles dann auf den Punkt hinsteuerst, so jetzt zählt. Das brauche ich schon, so eine Initialisierung. Aber dann bin ich eben diese Maschine. Und das Schlimme ist, dass wenn du einfach dann zu sehr rum überlegst und denkst, dann bist du schon, stolperst du wieder über deinen eigenen Stein. Und dann funktioniert schon wieder nicht. Und bei Expeditionen, wie lange bereite ich mich vor? Ja, ich habe jetzt geplant, nächstes Jahr im August, das muss ich ja so weit vorausplanen, weil ich dann auch meine Vortragskalender irgendwo so kreieren muss. Dann sage ich, schreibe mal in meinen Kalender rein, von da bis da bin ich unterwegs und den Rest bin ich zu Hause und mache meine Vorträge. Genau.
Schön.
Und da
Ja.
muss man das einfach freihalten und dann wird einfach dann das Permit organisiert und dann treffe ich mich mit meinem Späßel und schau mal, dass wir das Visa haben. Und dann geht die Expedition letztendlich erst los, wenn wir dann wirklich fahren. Und da hofft man natürlich, dass die Bedingungen und das Wetter gut ist, aber so eine Expedition planst du unabhängig vom Wetter. Da fährst du einfach. Und da musst du einfach an Ort und Stelle sein. Man muss sich auch an die Höhe anpassen, akklimatisieren, fit und gesund sein. Man macht vorher ein bisschen ein Training, Konditionstraining, dass man so eine gute Basis hat. Aber grundsätzlich die wirkliche Hauptfitness, die holst du dir dann am Berg. Und dann kommt es immer darauf an, du musst bereit sein, den Mut zu haben, diese Tür zu öffnen und zu gehen.
Schön, schön, schöner letzter Satz. Und ich sehe so bei dir, in dem, wie du dich auch ausdrückst und wie du dich gibst, diese Gelassenheit und diese Leichtigkeit, die ich auch vorhin erwähnt habe, so im Zusammenhang auch mit Natur und Berge. Ich glaube, das brauchst einfach auch bei dem, was du machst. Und du hast ein Schlüsselwort auch vorhin erwähnt, Spaß. So, ohne Spaß geht da, glaube ich, gar nichts. Und wenn du dann zu verkopft bist, so was ich jetzt von dir gehört habe, dann funktioniert es auch nicht. Und du hast auch gemeint, ah, ich gehe jetzt diesen Weg vielleicht nicht, weil ich irgend so ein Gefühl habe, dass es nicht richtig ist. Dann gehe ich lieber, entscheide mich fürs Leben. Woher kommt dieses Gefühl? Kommt es aus dem Herzen, aus dem Bauch oder was spürst du da?
Das ist keine Ahnung, wo das herkommt. Ein Gefühl kommt einfach von dir selbst, ob das Herz ist, Bauch. Also äußern tut es oft immer im Bauch, ja, dass man irgendwo also ein komisches Gefühl hat. Das kommt irgendwie von daher. Und dann mag man nicht. Also dann hat man auch keine Power, dann hat man auch keine Energie mehr. Ja. Und das ist ja das Verreckte. Also manchmal, wenn ich gehe, dann gehe nicht ich, sondern da geht jemand anders für mich. Also die Kraft kann ich erst mobilisieren, wenn alles stimmt. Und die Kraft schraubt es mir runter, wenn irgendwo das Gefühl mir sagen möchte, Thomas, geh nicht, es passt halt nicht. Und dann brauchst du gar nicht einmal hinterfragen, dann ist es einfach nicht. Und
Ja,
es
dann
hat
entscheidet
seinen
man
Grund. Also,
Leben.
und
Schön.
dann, und dann, und dann sage ich, und der Berg ist dann, steht morgen auch noch, dann gehe ich morgen oder übermorgen oder in 4 Tagen oder so. Irgendwann passt das Gefühl und dann marschierst du.
Das ist schön. Wir sind
Und
schon,
die
ja.
Erfahrung, das ist eine Lebenserfahrung einfach. Das ist, wir ehren das Erbe unserer Väter. Das haben wir mitgenommen, da haben wir so viel gelernt, wir haben zugehört und jetzt leben wir dieses Wissen und mit bestem Wissen und Gewissen auch zu unseren Mitmenschen und wissen aber auch, dass das Leben endlich ist und wir werden alles dafür tun, zu bestehen. Aber wenn es irgendwann einmal so weit ist, dass man von dieser Welt geht, dann ist es so. Und ich bin direkt vor meiner Haustüre, wenn wir dann einmal auch über den Tod sprechen, abgestürzt 16 Meter, habe unglaubliches, unfassbares Glück gehabt, diesen Absturz überlebt zu haben. Und seitdem habe ich nur noch, also eigentlich keine Angst mehr vom Tod, weil ich einfach weiß, der Tod, wenn er kommt, dann kommt er schon. Und deswegen sage ich, wir machen uns viel zu viele Gedanken über den Tod. Weil es ist viel mehr, man sollte sich Gedanken machen über das Leben. Was tue ich, um mein Herz zu erfreuen? Was tue ich, um wirklich zu leben? Und ich gehe tatsächlich immer, das ist so mein Schlussplädoyer in meinem Vortrag, geht raus und seid mutig und lebt das, was in euch schlummert und brennt. Und das Schlimmste ist immer, dass wir von Mitmenschen teilweise zurückgehalten werden, weil sie sagen, das gehört sich nicht, das darf man nicht machen. Also, um Gottes Willen, was darfst du denn machen? Also, wenn du das unbedingt machen möchtest, dann mach's bitte. Weil die Abrechnung kommt am Ende, wenn du gehobenen Alters bist und dann zurückschaust auf dein Leben, dann kommen die meisten, die würden dann sagen, Mei, hätte ich doch, es wäre so schön gewesen. Aber dann ist es leider zu spät. Und diese An also dieses ist, dass es zu spät ist, etwas zu tun, das möchte ich definitiv nicht erleben wollen.
Schön. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Thomas. Das war ein, wie du auch gesagt hast, Schlussplädoyer. Ich glaube auch ein schönes Schlusswort hier für unsere Interview-Episode. Ich danke dir für deine Zeit. Es hat viel Spaß gemacht, über den Klettersport einfach nochmal zu sprechen, über ach, philosophische Gedanken und die Verbundenheit zur Natur. Und es
Ja.
wird mir halt auch immer sehr, sehr viel so Verbundenheit auch immer zu den Menschen gegenüber hinzu und zu den Themen, die ich halt hier auch im Podcast verbreite. Und das ist einfach schön, dass ich das machen darf.
Also ich hab ja alles jetzt vor kurzem, das möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen, weil es ja
Gerne.
wirklich eine andere Wand war für mich selber. Ich bin vor 4 Jahren, vor der Pandemie, nach meinem Absturz, haben sie gesagt, erzähl bitte deine Geschichte und schreib alles auf. Und dann hätten sie mir sogar einen Ghostwriter an die Seite gesetzt, um meine ganze Lebensgeschichte, also meine ganzen Berge und Täler mal so aufzuschreiben. Und ich muss ehrlich sagen, ja, ich war jetzt nicht der Beste in Deutsch, aber ich habe gesagt, na, wenn ich meine Geschichte schreibe, dann muss ich es selber schreiben. Und ich habe diese Geschichte selber geschrieben und das Buch ist jetzt auch hier draußen in den Bergen, ist Freiheit, selbst geschrieben, die ganzen Geschichten. Auch das, was ich jetzt heute, so meine Lebenseinstellung, diese Energie, diese positive Energie, das steht alles da drin in dem Buch. Und genau, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, dann fährt er deinen Podcast und dann möchte er noch tiefer eintauchen in diese Welt. Und dann, genau.
Sehr schön, super. Das war
Okay,
noch,
Tim.
das war toll. Es hat mich sehr gefreut für deine, danke für deine Zeit und deine Inspiration, die du auch
Bitte.
nach draußen bringst. Und ja, alles Gute noch.
Dann wünsche ich dir was. Also,
Okay.
ciao, servus, mach's gut.